Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung und ich begrüße natürlich unseren Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Wir haben ein bisschen was vor. Wir gucken nämlich auf drei verschiedene Wettbewerbe in der heutigen Sendung. HBL, Champions League und EHF-Pokal. Also einmal durch die Bank. HBL am Wochenende nur zwei Spiele, hing natürlich auch mit den Belastungen auf europäischer Ebene der deutschen Clubs zusammen. Aber lass uns mit der Bundesliga einfach mal anfangen und vor allen Dingen mit dem Duell der Löwen gegen Minden. 32-29 am Ende für die Löwen, die damit letztlich ihre Sieglosserie mal wieder beenden konnten. Das war ein ganz, ganz wichtiger Heimsieg für die Rhein-Neckar Löwen, Sebastian.
Auf jeden Fall, das war ein ganz wichtiger Heimsieg, auch wenn das Spiel mit Sicherheit noch nicht ja das ganz große Aha-Erlebnis gewesen ist, weil man hat immer wieder Führung gehabt und hat immer wieder Minden in das Spiel reinkommen lassen. So konnte man zum Beispiel dann noch beim 13-7 sich nicht weiter absetzen, sondern auch da kam dann Minden wieder ran beim 15-17 zur Halbzeit. Waren sie dann ja auch wieder mit ran, hatten dann sich sehr, sehr gut gespielt. Das muss man sagen. Die Minden haben immer wieder sich ranfighten können, auch wenn sie dann mit 5 Toren zurücklagen, wie zum Beispiel beim 21-16. Und dann aber hinten raus, als sie wirklich nochmal dran waren, glaube ich, hat ihnen noch ein bisschen dann auch der letzte Kraft gefehlt. Da kamen sie nicht mehr ran, als dann nochmal die Löwen davonziehen konnten, die dann auch guten Torhüter in der hatten über die ganze Phase, über Mikkel Appelgren, 17 Paradequote von 36%. Auf der gegenüberliegenden Seite war Minden dann mit einem guten Aspen Christensen, der in den 35 Minuten gespielt hat, mit 9 Paraden, 36% Quote wirklich gut unterwegs. Vorher konnte Kim Sonne-Hansen in 25 Minuten nur einen einzigen Ball halten, aber dann mit Christensen ist man wieder rangekommen, hat wirklich das alles möglich offen gehalten, aber hinten raus ein bisschen die Kraft hat gefehlt und da haben sich dann die Löwen dann auch sehr, sehr gut präsentieren können, die ihren besten Werfer in Mats Mensah-Larsen und Janik Kohlbach hatten. Die beiden haben dann dafür auch gerade in der Schlussphase gesorgt, dass man dieses Spiel gewinnen konnte. Mal noch Andi Schmid, der dann noch gerade in der zweiten Halbzeit dann auch eine Phase hatte, wo er zum Beispiel gar nicht auf dem Spielfeld gewesen ist, einfach mal eine Ruhephase bekommen hat. Er hat selbst 3 Tore nur geworfen. Ich habe es ja schon beim letzten Mal anklingen lassen. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben in seiner Leistungsstärke. Gerade die einfachen Tore, die fehlen ihm momentan so ein bisschen. Und auf der gegenüberliegenden Seite bei Minden war der beste Werfer Dali Bododa mit 6 Toren. Hat zwar aber auch 6 Fehlversuche gehabt, trotzdem Minden hat alles gegeben, wirklich gefightet und auch bewiesen wieder, dass sie mit den Top-Mannschaften mithalten können. Aber hinten raus fehlt es leider. Da haben sie leider ein bisschen Kräfteprobleme, beziehungsweise sind sie auch die Top-Mannschaften dann noch zu clever, um dieses Spiel dann zu verlieren.
Und wir haben Interviews aus der SAP-Arena in Mannheim eingefangen von Rolf Bernardi, unserem Kollegen, und er hat gesprochen mit Frank von Behren, dem Geschäftsführer von Minden, mit Janik Kohlbacher von den Rhein-Neckar-Löwen und zum Ende mit Mats Mensah-Larsen, mit 8 Toren erfolgreichster Werfer.
Frank von Behren, der Geschäftsführer der Mindener. Hattet ihr euch heute ein bisschen mehr ausgerechnet?
Wir hatten uns vor dem Spiel erstmal gar nichts ausgerechnet, sondern wir haben uns darauf konzentriert, unser Spiel durchzubekommen oder unsere Stärken durchzubekommen. Das hat leider nur phasenweise geklappt. Insgesamt war der Sieg natürlich verdient für die Löwen.
Ihr kamt ja der zweiten Halbzeit zweimal auf ein Tor ran. Das stand auf der Kippe, oder?
Ja, natürlich. Da müssen wir aber dann auch die Qualität haben und vor allen Dingen den unbedingten Willen, da dieses Tor unbedingt machen zu wollen. Und das hat letztendlich gefehlt.
Ein Wort zu Michalczyk. Ist er verletzt irgendwie? Sah es ein bisschen gehemmt aus? Kuriert er noch eine Verletzung aus oder was ist mit dem?
Nee, gar nicht. Der ist topfit. Das wirkt im Spielaufbau so, dass er etwas langsamer das macht und vielleicht auch behäbig. Dafür ist dann der Tempowechsel umso effektiver.
Herr Nikolma, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ja.
Vielen Dank.
War wichtig heute, gell?
Ja, jeder Sieg ist wichtig und wir freuen uns immer über 2 Punkte.
Das war aber trotzdem ein gehöriges Stück Arbeit, oder?
Ja, uns war im Vorfeld schon klar, dass 60 Minuten harte Arbeit wird.
In der zweiten Halbzeit kamen die Mindener nochmal jeweils auf ein Tor ran. War da nochmal ein bisschen haarige Situation, oder?
Ja, in meinen Augen haben wir es selbst in der Hand gehabt, gehen nach der Pause auf +5, glaube ich. Und dann gibt es immer wieder ein paar individuelle Fehler, 1-2 Abschlüsse zu früh. Dann bekommen wir aus dem Rückraum einfache Gegentore und müssen dann für unsere Tore jeweils hart arbeiten. Trotzdem hatten wir eine super Abwehr, auch eine super Torhüterleistung und gewinnen das am Ende in meinen Augen, trotz dass immer wieder knapp war, doch hochverdient.
Eppelgren war heute super, aber jetzt muss ich auch nochmal zu dir kommen. Also du bringst ja eine Top-Leistung am Kreis, als hättest du ja schon immer gespielt.
Das sollen doch bitte andere Leute bewerten. Solange mein Trainer zufrieden ist, kann ich das auch sein. Aber dennoch arbeite ich jede Woche immer wieder hart mit der Mannschaft zusammen. Auch wieder die Absprachen mit Mensa, mit Steffen, mit Andi und so weiter. Und da gibt es immer wieder Verbesserungsbedarf und ich denke auch Verbesserungspotenzial. Und das macht Spaß.
Also vollkommen realistisch. Ein Ausblick auf nächste Woche, insbesondere für RPA 1 ist das natürlich wichtiges Spiel in Ludwigshafen. RPA 1 ist Medienpartner der Rhein-Neckar-Löwen und der Eulen. Du stammst hier aus der Gegend, aus Bensheim, soweit ich weiß. Was ist das so ein Gefühl für dich?
Ja, wir haben mit Wetzlar leider letztes Jahr in Friesenheim verloren. Und gerade jetzt das Derby von RPA 1 wollen wir natürlich für uns entscheiden. Wollen dann zeigen, welche Rheinseite dann doch die erfolgreichere ist in dem Fall. Spaß beiseite, wir wollen natürlich das Spiel gewinnen, wollen eine super Leistung zeigen und die nächsten 2 Punkte dann einfahren.
Ihr habt am Anfang der ersten Halbzeit ein Mordstempo gemacht. Im zweiten Durchgang wurde es ja nochmal ein bisschen knapp, als Minden rankam auf ein Tor.
Ja, aber es gibt auch für uns große Unterschiede, ob wir von der einen oder anderen Seite die Bank hat mit unserer zweiten Welle und so. Das finde ich eigentlich ganz natürlich, dass man das nicht ganz auf gleiche. Man kommt nicht in die gleiche Situation und darum können wir auch nicht genau gleich wie die erste Halbzeit laufen.
Also war ein wichtiger Sieg, auch im Hinblick auf das Derby nächste Woche?
Ja, also wenn du 3 Niederlagen im Rucksack hast, dann ist das immer wichtig, dass du zurück im Spur kommst, egal wer der Gegner ist nächste Woche.
Die Stimmen der Beteiligten aus der SAP-Arena nach dem 32-29 Sieg der Rhein-Neckar-Löwen. Die Rhein-Neckar-Löwen weiter Tabellenvierter, 21-5 Punkte. Da haben sie jetzt ja auch noch ein paar Spiele weniger als zum Beispiel der Meister, die SG Flensburg-Handewitt, der ja weiterhin vorne an der Tabelle steht, in dieser Woche in der Champions League aktiv war. Kommen wir gleich zu vorher, kommen wir zum nächsten Gegner der Rhein-Neckar-Löwen. Das werden die Eulen aus Ludwigshafen sein. Und die haben an diesem Wochenende in Wetzlar eine ziemliche Klatsche mal wieder kassiert. 19-30 dort verloren. Wetzlar in allen Bereichen überlegen, Sebastian?
Würde ich schon sagen. Also gerade, das haben sie sehr, sehr stark gespielt. Zu Anfang war es noch wirklich ausgeglichen, hat noch gut mithalten können, die Eulen. Bis zum 10-5 kann man vielleicht sagen. Und ab dann hatte wirklich Wetzlar das Heft in der Hand, hat das wirklich sehr gut spielen können in der Phase und hat dann mit dem 14-10 zur Halbzeitpause schon eine 4-Tore-Führung drin gehabt. Und dann zu Beginn der zweiten Halbzeit haben sie sich dann entscheidend absetzen können. Hat einen ganz starken Till Klimke im Tor, der am Ende wirklich viele wichtige Bälle auch halten konnte. Auch gerade in der Phase ein entscheidender Faktor war, dass man einen 7-0 Lauf starten konnte. Klimke am Ende mit 9 Paranquote von 32%. Bei den beiden Torhüter auf der anderen Seite Steffen Hahnemann nur mit 3 Paranquote von 16% und Matthias Lenz nur eine einzige Parade. Das heißt, das Plus lag auch dort bei den Wetzlarern, die dann mit diesen 21-10 nach 38 Minuten schon das Spiel eigentlich entschieden hatten. Und dann hat zwar Jerome Müller dann diese Torlosphase unterbrechen können, aber die Eulen kamen nie wieder ran, hatten dann wirklich dann noch zu großen Rückstand, einfach um dieses Spiel noch näher ranzukommen. Wenn man auch in der zweiten Halbzeit noch nur 9 Tore wirft, hat man es dann auch nicht verdient, in der Bundesliga das Spiel zu gewinnen. Da hat dann auch Wetzlar wirklich sehr, sehr clever gespielt, hat nicht den besten Werfer in Lenny Rupel mit 7 Treffern, aber auch Stefan Kavor mit 7 Treffern. Wirklich ein sehr gutes Spiel gehabt auf Seiten von Eulen, weil der beste Werfer Kai Dipper. Das hat gut funktioniert, das Kreisspiel bei den Eulen, aber da merkt man einfach, der Rückraum ist doch noch sehr, sehr verletzungsgeplagt. Da fehlen einfach wichtige Spieler und deswegen ist es für sie sehr, sehr bitter, dass sie dieses Spiel verloren haben, weil man nachgedacht, okay, das ist vielleicht ein Spiel, wo man vielleicht einen Punkt holen kann, weil man es eigentlich eine Mannschaft ist, die bisher noch nicht so stark gespielt hat, Wetzlar, aber Wetzlar hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und gerade diese Phase nach der Halbzeitpause sehr konsequent gespielt und damit den Grundstein gelegt, dass sie am Ende so klar das Spiel gewinnen können.
30-19 am Ende also das Ergebnis und wir hören die Stimmen zum Spiel eingefangen, auch hier von unserem Kollegen Rolf Bernhardi.
Benjamin Matschke, der Trainer der Eulen, sehr deprimiert nach dieser Klatsche?
Ja, mir ist manchmal so, eine Niederlage ist lehrreicher als jetzt vielleicht mit 3-4 Toren. Ich denke, man hat deutlich gemerkt heute, dass uns der Mittelmann fehlt, dass uns die Struktur im Angriff fehlt, speziell dann, wenn es nicht läuft. Und da hatten wir ganz viele Ideen, verrückte Dinge gemacht, die wir nun mal nicht machen. Und das ist ein Prozess, das müssen jetzt die Spieler, die jetzt auf der Position, die Position begleiten, müssen das jetzt lernen. Das ist die Hauptaufgabe jetzt von mir unter der Woche. Alle drei Mittelleute sind verletzt, das wird noch eine Weile dauern, bis sie zurückkommen. Von daher müssen wir jetzt Alternativen finden.
Also die Spielsteuerung fehlt so ein bisschen. Dabei hat es eigentlich ganz so schlecht angefangen. Ihr habt gleich einen 7 Meter rausgeholt, natürlich verballert, dann zwei Pfosten, einen Lattentreffer noch dazu. Irgendwie kam der gar nicht richtig ins Spiel heute.
Sicherlich plus, dass Klimke 15 Paraden hat und wir drei. Also da ist eine Range von 12 Paraden und freie Einschusschancen, die heute nicht reingegangen sind. Nochmal alles gut. Manchmal summiert sich das in so einem Spiel und das war heute der Fall. Deshalb Mund abwischen und weiter geht's. Und wir werden das schon deutlich ansprechen die Woche.
Weiter geht's und nächste Woche, das wird ein Hammerspiel.
Ja, aber das ist ein Derby, da freuen wir uns. Es wird eine volle Halle, es wird außergewöhnliche Atmosphäre sein für die Löwen als auch für uns. Und da müssen wir sortierter auftreten als heute.
Alexander Falk, schwer deprimiert heute nach dieser Leistung hier bei den Hessen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben so viel vorgenommen heute bei diesem Spiel. Haben gut die Woche trainiert, haben uns viel vorgenommen. Jetzt mit 11 Toren zu verlieren, ist einfach scheiße.
Ja, euer Geschäftsführer sagt, das war nicht Bundesliga-tauglich.
Ja, da hat auf jeden Fall recht. Wir haben es noch so viel vorgenommen in der zweiten Halbzeit, aber sind schlecht reingestartet. Direkt stand es, glaube ich, 18-10 und dann hatten wir keine Chance mehr.
Ja, es fing schon so verkorkst an, verworfene 7 Meter, zwei Holztreffer dann dazu. Irgendwie war der Wurm drin, vor allen Dingen im Angriff. Ne?
Ja, man muss jetzt auch sehen, mit Pascal Bührer ist jetzt auch der letzte Mittelmann weggefallen. Und jetzt hatten wir eine Woche Zeit, mit drei Linkshändern zu spielen. Jerome auf der Mitte. Das war jetzt klar, dass es heute noch nicht so gut hinhauen wird. Aber trotzdem dürfen wir uns hier nicht so abschlachten lassen.
Und nächste Woche wird es auch nicht einfach.
Ja, auf jeden Fall. Kommen Rhein-Neckar-Löwen zu uns. Und ja, krasser Außenseiter natürlich.
Jetzt heißt es durchschalten, ne?
Auf jeden Fall.
Danke für das Gespräch.
Kein Problem.
Und den Trainer der HSG Wetzlar, den hören wir später nochmal. Kai Wandschneider, der hat nämlich bemerkenswerte Aussagen am Mikrofon von Rolf Bernhardi getroffen. Die hört ihr später noch bei uns in der Sendung. Es geht vor allen Dingen um die Belastung der Mannschaften und die daraus resultierenden Verletzungssorgen bei vielen Teams aktuell in dieser Saison. Vorher gibt's aber noch den Blick auf die europäischen Wettbewerbe. Und nach einer kurzen Pause steigen wir ein mit der Champions League und dem Sieg der Flensburger in Skjern.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Anpfiff der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof. Sebastian, lass uns in die Champions League gucken und auf die Flensburger. Die hatten ja neulich von Paris Saint-Germain noch die Grenzen aufgezeigt gekriegt. Jetzt in Skjern, da haben sie den Dänen die Grenzen aufgezeigt. 31-24, Sieg für die Flensburger.
Genau, aber das war ein hartes Stück Arbeit, was Flensburg dort leisten musste. Gerade die erste Halbzeit, das war wirklich sehr ausgeglichen zwischen beiden Mannschaften. Da hat Skjern, die doch im Hinspiel sehr, sehr viel Respekt hatten vor Flensburg, sich sehr gut präsentiert. Gerade auch die Abwehr war wirklich sehr gut, man hat auch offensiv immer wieder Lösungen gefunden, hatte einen sehr sicheren 7-Meter-Schützen, Anders Eggert, der auch am Ende der beste Werfer war auf Seiten von Skjern, mit 8 Treffern, 6 von 6, 7 Metern getroffen, also ein wirklich sehr, sehr sicherer Mann, hat da gut gegen seinen Ex-Kollegen sich wirklich sehr gut präsentieren können, auch Thomas Mogensen mit gutem Spiel, 5 Tore dort geworfen, am Ende 2 beste Werfer hinter Anders Eggert, und von daher haben sie es gut gemacht in der ersten Halbzeit und haben dann aber auch dann schon früh den 7. Feldspieler gezogen, weil dann so ein paar Probleme dann hatten, so um die 15., 20. Minute rum Tore zu erzielen, klare Chancen nicht zu erarbeiten. Das hat aber dort auch nicht funktioniert. Und Mike Machula hat dann etwas gemacht, was man normalerweise nicht, glaube ich, machen würde gegen den 7. Feldspieler. Er hat mit 5-1-Formation gespielt. Wirklich komplett überraschend. Und das hat auch, glaube ich, so ein bisschen, ja, die gerne überrascht. Die haben dann sie die Auszeit gezogen. Und was macht Mike Machula direkt nach der Auszeit? Macht die 6-0-Formation wieder. Also sehr, sehr abgefuchst dort. Trotzdem, sie haben es in der zweiten Halbzeit sehr gut gespielt, konnten sich dann nach dem 13-14 zur Halbzeitpause in der zweiten Wicht dann noch absetzen. Mit dem 16-19 waren zum ersten Mal 3 Tore weg und dann sind sie wirklich dann davon gezogen. Haben ja auch 6 Treffer beim 18-24 waren sie dann wirklich sehr weit dann schon weg und haben dann auch wirklich gut spielen können, weil sie einen starken Torhüter hatten dann natürlich. Thorben und Bergerud 16 Paradequote von 42% und auch sehr super Spieler. Also Ambos Wanne mit 6 Treffern, wichtiger Faktor. Auch Holger Glanloff 5 Treffern bei 6 Versuchen, starke Quote. Magnus Jöndal auch wieder sehr gut gewesen. Jeden einzelnen 7 Meter dort verwandeln können. 5 von 5 die Quote. Ja, und dann bei Skjern ist so ein bisschen dann hinten aus die Kraft verloren gegangen. Sie haben immer diesen 7. Feldspieler versucht, haben sie nicht so in Szene setzen können. Hat noch nicht Torhüterleistung wie die Flensburger. Sie hatten Emil Nielsen, der sehr junge Torhüter mit 8 Paradenquote von 29%. Hat ein paar gute Bälle gehalten, in der zweiten Halbzeit relativ wenig. Da kam dann Björkvin Gustafsson rein, der isländische Nationaltorhüter. Aber auch nur 2 Paraden, eine Quote von 20%. Also von daher ist Skjern hat gut mithalten können in der ersten Halbzeit. Können sich auf jeden Fall dann mal aufbauen. Aber in der zweiten Halbzeit war dann Flensburg einfach zu besser. Und gerade die Abwehr bei Flensburg, die ist wirklich sehr, sehr stark. Man hat es auch gesehen gegen den Neckarlöwen. Da kommt wirklich was zusammen. Und da muss, glaube ich, allen Teams in Europa wirklich Angst und Bange werden, weil das ist schon wirklich sehr, sehr stark, was sie dorthin stellen.
Und damit halten sie auch weiter den Kurs auf das Achtelfinale in der europäischen Königsklasse. Wir werden den Weg natürlich weiter verfolgen und haben noch mehr positive Nachrichten aus europäischen Spielen für deutsche Mannschaften, zumindest für 3 der 4 an diesem Wochenende im EHF-Pokal zurückspielen gestarteten Mannschaften. Nur die Magdeburger mussten leider federn lassen. Die waren mit 3 Toren Vorsprung ins Rückspiel in Porto gegangen, haben dort dann allerdings mit 27-34 sehr, sehr deutlich verloren und sind damit raus aus dem EHF-Cup. Für die Magdeburger ein ziemlicher Schlag ins Kontor.
Auf jeden Fall ein richtiger Schlag ins Kontor, das muss man sagen. Sie hatten jetzt Hinspiel ja mit 26-23 gewonnen, hatten dort auch schon wirklich Probleme gegen Porto, das muss man sagen. Auch offensiv haben sie doch nicht in ihre Form finden können. Das zog sie dann auch jetzt im zweiten Spiel wirklich durch. Sie führten zwar noch bis zum 6-8, aber hatten wirklich sehr, sehr große Probleme gegen diese offensive 3-2-1-Deckung der Porto. Da muss man sagen, dass der Trainer Markus Andersson, den man ja kennt aus der Bundesliga, war ja unter anderem beim Frisch auf Göpping, das wirklich sehr, sehr stark gemacht hat. Und dann, nachdem es im 8-6-Führung von Magdeburg, ist dann wirklich Porto davongezogen, hat sich auf 18-12 absetzen können zur Halbzeitpause. Und in der Phase haben die wirklich sehr, sehr stark gespielt, hatten einen guten Torhüter. Die Magdeburger waren wirklich komplett raus, haben viele Fehler gemacht, viele Abspielfehler, überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Am Ende haben sie 7 technische Fehler gemacht, 20 Mal den Ball daneben geworfen, also die Wurfeffektivität nur bei 60% gewesen. Ist eigentlich eine gute Anzahl, aber man muss sagen, dass die Porto eigentlich dann doch sehr, sehr besser gewesen ist, eine bessere Quote hatte mit 68%, auch das Bessere gewesen. Und dann in der zweiten Halbzeit führte Porto sogar mit 25-15 und man merkte irgendwie, dass ja bei Magdeburg so gar nicht zusammenlief. Die waren irgendwie so ein bisschen paralysiert, wussten gar nicht, was mit ihnen geschieht in dieser Phase. Sind dann noch mitten aus dem Rand gekommen, als man 31-20 haben sie immer anziehen können, kam nochmal ran auf 6 Treffer, aber lief ihnen einfach hinten raus so ein bisschen die Zeit weg, zumal sie noch in der Unterzahlsituation hinten raus noch bestreiten mussten, haben sie dann sich nochmal was einhandeln lassen, das war nicht so glücklich, trotzdem müssen sie das eigentliche Spiel das gewinnen, weil sie 10 Minuten länger in Überzahl spielen, also das hätten sie besser nutzen können, aber das war einfach ein Tag, ja, wo man wirklich so vergessen kann, sie waren wie gesagt nicht so im Spiel drin, haben sich davon beeindrucken lassen von dieser 3-2-1-Deckung und muss sagen, Porto, die haben das sehr gut gespielt, sehr konsequent gespielt und das musst du auch erstmal gegen so eine deutsche Mannschaft spielen, also von daher Respekt für die Leistung von Mord Porto. Ja, und Magdeburg sehr, sehr bitter das Ausscheiden, aber muss einfach anerkennen, Porto war gestern besser.
Weiter dagegen die Füchse Berlin. Wir haben ja über deren Probleme mit Verletzungen in den letzten Wochen mehrfach schon gesprochen und die hatten ja auch im Hinspiel gegen Aalborg Handbold aus Dänemark Probleme, haben verloren. und lagen dann auch im Rückspiel zunächst erstmal mit 6 Toren zurück. Aber dann gab es einen Kraftakt und am Ende haben sie sich durchgesetzt, haben den Rückstand aus dem verlorenen Hinspiel wettgemacht, den Rückstand in der ersten Halbzeit und am Ende mit 28-23 den Sieg davon getragen und sind damit weiter in der Gruppenphase.
Genau, ganz, ganz stark Moral bewiesen. Auf jeden Fall haben sie sich wirklich sehr stark präsentieren können. Du hast angesprochen, 5 Tore Rückstand beim 5-11. Nachdem es 5-6 stand, haben sie dann 5 Tore in Folge kassiert und da hatte man das Gefühl, okay, die Füchse, die müssen jetzt echt aufpassen. Das kann so jetzt in die falsche Richtung gehen, aber sie haben sich dann reingefightet, konnten dann auch endlich ihre Abwehraggressivität finden. Das hat man auch wie gegen Kiel dann gesehen. Die Abwehr waren wirklich sehr, sehr sicher, hatten einen guten Torhüter drinne mit Sylvie Heinefeld, der dort einige wichtige Bälle halten konnte. Das dann schon zur Halbzeit nur noch 11-13 stand. Da hatte man dann schon wirklich ein gutes Gefühl, in den letzten 12 Minuten in der ersten Halbzeit nur 2 Tore zugelassen. Das ist schon wirklich eine starke Leistung dort gewesen. Und dann in der zweiten Halbzeit sind sie viel besser ins Spiel reingekommen, haben auch ihren Angriff besser ins Spiel bringen können. Wir haben 17-17 ausgeglichen und dann davongezogen. 20-17 waren diese 3 Tore-Führung und dann haben sie sich wirklich dann das nicht mehr abziehen lassen, haben dann mit 5 Toren dann so geführt beim 25-20 und dann das wirklich dann auch sehr souverän zu Ende gefahren. Hatten ihren besten Werfer insgesamt, den Hans Lindberg mit 6 Treffern, aber auch Jakob Holm mit 5 Treffern. Ganz, ganz wichtiger Spieler gewesen, dass man dieses Spiel gewinnen konnte. Aalborg hat in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr ganz so anknüpfen können, nur noch 10 Tore geworfen, das ist dann auch zu wenig, um in den Füchsebau zu bestehen in Berlin, hatten dort ihren besten Werfer in Andreas Jensen mit 7 Treffern und auch in Marc Petersen mit 5, die beiden wirklich stark gewesen, 12 Tore zusammen erzielt, aber wie gesagt, die zweite Halbzeit bei Aalborg war nicht ganz so stark, da haben sie sich dann zu sehr abkochen lassen und die Füchse wirklich Hut ab voller Leistung, da haben sie sich wirklich ganz, ganz stark präsentieren können, in der zweiten Halbzeit 17 Tore geworfen, das gegen eine Mannschaft, die mit Sicherheit kein europäisches Kanonenfutter ist, also von daher stark gerettet, gut bei Moral bewiesen, auch gerade die Jungspieler haben wirklich bewiesen, dass sie sich auch schon in solchen Phasen wirklich schon abgezockt sind, teilweise auch Felix Simak mit 3 Treffern in der zweiten Halbzeit, auch in wichtigen Phasen, also von daher die Berliner kämpfen sich wirklich durch, das muss man wirklich sagen, doch trotz dieser Verletzungsproblematik kriegen sie es wirklich sehr, sehr gut hin und bekommen jetzt nach und nach den anderen Spieler zurück, zum Beispiel Fabian Wiede auch wieder mit dabei, 4 Tore, also von daher, die Füchse haben sich da retten können und sind jetzt auch verdient in der Gruppenphase.
Und verdient in der Gruppenphase auch der THW Kiel, für die brannte gegen Drammen HK überhaupt nichts an. Die Norweger, die hatten sie ja schon im Hinspiel mit 34-23 geschlagen und im Rückspiel jetzt, da wurde es auswärts noch deutlicher, 36-18. Vor allen Dingen Sebastian Firnhaber mit 8 Toren der erfolgreichste Mann.
Ja, ganz, ganz starkes Spiel von ihm gewesen. Hat viel Spielzeit bekommen, weil schon das Spiel früh entschieden war. Es stand 3-2 und dann hat der THW Kiel mal eben 19-0 aufgemacht zum 12-2 und damit war das Spiel auch schon entschieden, so muss man auch ganz ehrlich sein. Und dann haben wir dann natürlich Alfred Kiesler gesagt, okay, ich verteile natürlich jetzt einfach mal die Belastung einfach, weil man schon viele Spiele im November bisher gehabt hat und das hat er dann auch wirklich machen können. Viele Spieler haben viel Spielzeit gesehen, unter anderem Sebastian Firnhaber, der bewiesen hat, dass er wirklich ein Top-Kreisläufer ist. Das muss man sagen, ich bin da schon so ein kleiner Fan, weil er wirklich Großes leistet, wird ja jetzt wechseln nach der Saison zu Erlangen und hat wirklich bewiesen, warum man ihn haben möchte. Sehr, sehr gute Qualität offensiv bewiesen, auch einen guten Lukas Nilsson gehabt. Mit 7 Treffern war auch er ein großer Faktor, dass man dieses Spiel klar gewinnen konnte. Drammen hat nochmal versucht, ranzukämpfen, waren dann auch nochmal dran mit dem 17-9 zur Halbzeit, aber trotzdem, sie haben dann einfach zu viele Fehler gemacht und sind einfach gegen Kiel gescheitert, die dann wirklich sehr, sehr stark gewesen sind und haben das dann auch wirklich dann auf diese sehr, sehr hohen Führung machen können. Sie haben dann immer 2 Tore erzielt, Drammen hat 1 Tor erzielt und so war dann auch wirklich dieser Rhythmus bis zum Ende, dass dann die doppelte Anzahl an Toren war, die nach Kiel geworfen hat, gegenüber zu Drammen. Also von daher war das Spiel so klar erwartbar, ob es dann ein bisschen zu deutlich vielleicht am Ende, aber Kiel, muss man sagen, 14. Sieg in Folge, Wettbewerbs übergreifend. Das ist schon wirklich sehr, sehr stark und man merkt, die Kieler, die wollen in diesem Jahr noch was schaffen und der ERF-Pokal ist ja das noch, was Alfred Kiesler fehlt. Also von daher sollte man die Kieler mit Sicherheit jetzt auch nach diesen beiden Spielen definitiv auf Rechnung haben fürs Final Four.
Und sie stehen auf jeden Fall jetzt erstmal in der Gruppenphase und da steht auch Hannover-Burgdorf. Die brauchten dafür nicht mal einen Sieg, denn sie hatten im Hinspiel gegen Benfica Lissabon schon vorgearbeitet. 41-36 dort gewonnen und jetzt dann das Rückspiel mit 33-33 bestritten und das reichte dann auch 6 Spiele schon mal wieder eingetütet im europäischen Wettbewerb für die Hannoveraner.
Ja, genau, ganz wichtig, haben sich sehr, sehr gut zeigen können und wenn man mal guckt, in der Addition von beiden Spielen am Ende 74-69 das Torverhältnis, also wirklich eine unglaubliche Toranzahl, die dort in beiden Spielen gefallen ist. Man hat wirklich gesehen, dass Hannover dann wirklich im Angriff das sehr souverän gespielt hat, war immer in Front, die ganze Partie über, haben sich dann nie in Rücklage bringen lassen, dass man dann vielleicht auch, okay, jetzt Benfica gewinnt hier vielleicht ein bisschen Oberhand, aber Nein, die Hannoveraner haben das ruhig gespielt, hatten auch eine bessere Abwehr diesmal, auch einen besseren Torhüter mit Martin Ziemann, der immer wieder wichtige Bälle hat halten können, sodass seine Mann immer wieder in Vorsprung bleiben konnten. Hatten immer nur so 3 Tore Führung über die Großteile der Partie, vielleicht mal 4 mal 2. Und dann hinten raus ist dann wirklich Benfica nochmal rangekommen, hat dann ausgleichen können zum 32-32, aber hat dann nie diesen Führung dann mal gewinnen können, mal an sich reißen können, und sodass dann am Ende dieses 33-33 mit Sicherheit in Ordnung geht, weil auch Benfica wirklich sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat über beide Partien. Und das ist auch schon für sie ein Achtungserfolg, aber die Hannoveraner haben das wirklich sehr souverän gespielt, hatten 2 überragende Spieler, das muss man so ganz klar bezeichnen. Morten Olsen mit 7 Treffern, zweitbester Werfer, denn Kai Häfner hat mit 10 Toren bewiesen, dass er wieder in seiner Form ist. Er ist ja aufgrund der Bauchmuskelverletzung lange ausgefallen, ist jetzt seit kurzer Zeit wieder zurück und hat sich schon wirklich sehr, sehr gut eingefügt. Und natürlich ist es auch für die deutsche Nationalmannschaft ein gutes Zeichen, dass er schon wieder in einer starken Form zurück ist, weil er wird mit Sicherheit auch mit dabei sein bei der BM, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn er so in der Form natürlich hat, dann sollte man auch auf jeden Fall ihn mit dazu nehmen, weil er ist wirklich sehr, sehr stark, immer wieder gut in Einzelsituationen, einige wichtige Bälle dort genommen und am Ende gewinnt einfach nur verdient, ist weiter in der nächsten Runde. Und ich denke, das wird auch sehr den Trainer freuen, Herr Carlos Ortega, dass er jetzt auch international zeigen kann, hier diese Mannschaft aus Hannover, die ist echt gut und das hat sich bewiesen in beiden Spielen, auch wenn defensiv noch ein bisschen dran zu arbeiten ist.
Und wir arbeiten auch noch ein bisschen weiter, denn wir haben ein Mammutprogramm letztlich zu absolvieren, aber das passt ja hervorragend zum Handball. Viele Wettbewerbe, viele Spiele, kaum eine Pause, auch für die Spieler der einzelnen Clubs, vor allen Dingen dann, wenn sie eben auch international oder auch als Nationalspieler aktiv sind. Und über diese Wettbewerbsbelastung, da sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Kai Wandschneider, der Trainer der HSG Wetzlar nämlich, der hat bemerkenswerte Worte im Interview mit unserem Kollegen Rolf Bernardi ausgesprochen und die hört ihr gleich nach einer kurzen Pause.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Das große Thema Wettbewerbsbelastung, das ist jetzt noch bei uns dran hier in der Sendung. Wir hören zunächst Kai Wandschneider, den Trainer der HSG Wetzlar. Der hat sich nämlich am Mikrofon von Rolf Bernardi zur großen Belastung der Spieler geäußert, die natürlich auch darin gipfelt, dass momentan viele Vereine große Verletzungsprobleme zu beklagen haben. Rolf Bernardi mit Kai Wandschneider.
Sie haben eben auf der Pressekonferenz einige sehr interessante Aussagen gemacht bezüglich der Belastung der Bundesligaspieler und natürlich einhergehend damit der Verletzung. Würden Sie das mal kurz zusammenfassen?
Ja, ich bin sehr, sehr lange dabei und war auch, bevor ich Bundesliga-Trainer wurde, das war im Jahr 2001, als Zuschauer, leidenschaftlicher Handballer, kenne ich die 90er und 80er Jahre aus eigener Anschauung. Dann eben gerade, damals habe ich in Gummersbach gewohnt. Wir haben noch nie so viele schwere Verletzungen gehabt wie in dieser Saison. So viele Mannschaften, die extrem von schweren Verletzungen betroffen sind. Und das ist jetzt die Konsequenz der vielen, vielen Wettbewerbe, die wir haben. Also dieser Inflation von Spielen, wenn ich mir die Rhein-Neckar-Löwen angucke, die spielen jeden dritten Tag irgendwo, ja. Das entwertet übrigens die Spiele, ja, dadurch geht Interesse zurück. Wir haben ein ungekanntes Ausmaß an wirklich heftigen Verletzungen und wir müssen da umdenken. Ich glaube, dass das nicht kurzfristig geht. Man hat uns das Wichtigste weggenommen, was wir nicht nur für unsere Körper brauchen, sondern auch für unsere Seelen, auch für unseren Geist, nämlich die Pause. Ja, Henrik Pekeler hat sich jetzt auch gemeldet, weil er nämlich gesehen hat, dass wir noch eine Woche früher die nächste Saison beginnen müssen. Dadurch ist die Pause nochmal verkürzt. Wenn Nationalspieler, und mittlerweile haben fast alle Mannschaften Nationalspieler, auch wenn es vielleicht mehr so B-Klassige sind, davon ist fast jede Mannschaft in der Bundesliga betroffen, haben nur noch 3 Wochen Pause zwischen den Saisons. Und diese 3 Wochen müssen sie im Krafttrainings- und Laufbereich arbeiten, weil dann ja direkt die verkürzte Vorbereitung mittlerweile beginnt. Sagen wir mal so, eine direkte Lösung habe ich auch nicht. Ja, ich will auch jetzt nicht nachmachen, man hätte es gar nicht so weit kommen lassen dürfen. Und es liegt an einer mangelnden Kommunikation der Verbände, ja, des europäischen, des internationalen und der nationalen Verbände. Und spätestens jetzt muss da eine klare Kommunikation stattfinden. Und im Interesse der Gesundheit aller Beteiligten, aber auch der Qualität unseres Handballs, brauchen wir da Änderungen, die vermutlich nicht direkt greifen werden. Ja, weil was soll sich da bessern? Ich vermute sogar, dass die nächste Saison, was das Thema angeht, noch schlimmer wird. Und natürlich entstehen dadurch große Risiken auch für die Vereine. Also man kann ja überhaupt nicht mehr planen. Ja, wir leben in einer VUCA-Welt, das ist ein Begriff aus der Wirtschaft. Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Ja, das sind so die vier Kernbegriffe. Das haben wir auch permanent im Handball. Aber diese Unsicherheit wird permanent erhöht. Und wir stehen hier alle unter Druck, unter Leistungsdruck. Von uns werden immer permanente Bestleistungen gefordert. Dem Druck, das haben wir gelernt im Laufe der Jahre, können wir aushalten, damit können wir leben. Aber wir haben eine Fürsorgepflicht, jeder eigentlich für jeden, das will ich gar nicht hierarchisch sehen, aber die Entscheidungen werden eben auf einer anderen Hierarchieebene getroffen. Spieler treffen keine Entscheidung, Trainer treffen keine Entscheidung, Manager mitunter. Ja, und hier sind ganz klar dann die Menschen angesprochen, die wegweisenden Entscheidungen zu treffen haben. Und hier würde ich mir wirklich wünschen, dass man dieses Thema wenigstens nicht verleugnet, wie es zum Teil passiert. Ja. Also das halte ich für eine Frechheit. Das ist eine wirkliche Unverschämtheit und absolute Verantwortungslosigkeit, wenn dieses Thema auch noch verleugnet wird. Ja, also das muss angesprochen werden, thematisiert werden und auch Spieler sollten mit einbezogen werden und Trainer, was Lösungen dafür angeht, zumindest mittelfristige Lösungen, damit auch die Qualität unserer Sportart, die wir alle so lieben. Ja, wir sind Handballer geworden, weil wir einfach das Spiel mit dem Ball und mit anderen Menschen gemeinsam da auf Torejagd zu gehen, weil wir das lieben und wir müssen uns selber schützen, aber auch das Spiel beschützen.
Das waren deutliche Worte. Hoffentlich kommt das auch bei den entsprechenden Handballfunktionären an. Vielen Dank, Kai Warnsteiner.
Das würde ich mir wünschen. Vielen Dank.
Das hoffen wir natürlich auch, dass diese wirklich eindringlichen, emotionalen und leidenschaftlichen Worte für den Handballsport dann tatsächlich ankommen. Allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube, weil, Sebastian, wir haben ja auch schon öfter an dieser Stelle über dieses Thema gesprochen. Es wurde immer viel kritisiert, aber letztlich kam nie oben irgendwas an bei den Leuten, die es tatsächlich dann entscheiden. Glaubst du, dass es irgendwann tatsächlich ein Umdenken geben wird oder muss dann, wie von Kai Warnsteiner prognostiziert, erst die nächste Saison noch schlimmer werden mit vielleicht auch noch verheerenderen Auswirkungen, damit überhaupt mal reagiert wird?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Eine Frage, die vielen auch Leuten, die im Handball nahestehen, damit natürlich umtreiben, wenn man mal guckt, Champions League. Da hast du schon mal 14 Spiele in der Gruppenphase nur und dann musst du noch, wenn du Pech hast, Viertelfinale, Halbfinale und dann auch noch, also Achtelfinale, Viertelfinale und dann das Final Four spielen. Das sind dann auch nochmal 8 Spiele extra, die noch drauf kommen, beziehungsweise 6 Spiele extra, die noch drauf kommen. Das ist schon noch ein enormer Aufwand und dann hast du jeden Winter, wo du dann auch spielen musst, EM oder WM, das ist schon wirklich ein sehr, sehr hoher Aufwand für Spieler. Gerade natürlich in der Bundesliga, weil die Bundesliga die Liga ist mit den meisten Mannschaften, 18 Vereine. Da wurde ja auch schon gefordert von verschiedenen Spielern, dass man die Liga einfach reduziert auf vielleicht 16 Mannschaften, dass man dann einfach ja auch diese Belastung dort steuern kann. Das wird man wahrscheinlich nicht unbedingt durchkriegen, das muss man ganz ehrlich so zugeben, aber mal gerade wenn man guckt, diese Pausen, die müssen einfach die Spieler machen, das ist ja ein Phänomen, das man bei vielen Sportarten sieht, das ist ja auch im Fußball so, wo immer mehr Wettbewerbe ins Leben gerufen werden sollen, immer mehr Geld gescheffelt werden sollen und das ist wirklich eine schlimme Entwicklung im Sport allgemein, auch gerade im Handball, da muss man wirklich mal gucken, dass dort was passiert. Ich glaube es auch nicht, einfach weil wir das als Deutsch, glaube ich, ein bisschen kritischer sehen als andere Länder, weil es halt in anderen Ländern, die Ligen halt 10-12 Mannschaften haben und da hast du dann noch viele Spiele, wo dann halt Veszprém oder auch Kielce die Spiele so dominiert, dass sie ihre zweite Mannschaft aufstellen können und die sind natürlich gerade sehr interessiert, dass man viel Geld machen kann mit der Champions League und deswegen wird es dort sehr, sehr schwierig natürlich sein und die Interessen durchsetzen zu bekommen. Für mich wäre es schon mal ein Anfang wieder zu sagen, wir machen EM und WM alle 4 Jahre. Ich finde einfach, dass es so sehr verwässert ist, weil dann hast du eine EM und dann bist du dann zwar eben Europameister, aber dann in 2 Jahren gibt es schon wieder einen neuen Europameister. Das ist, finde ich, zu schade. Das nimmt so ein bisschen diese Bedeutung des Titels weg, wie ich finde. Und das ist mit Sicherheit eine Überlegung, ob es passieren wird. Ich mag es auch zu bezweifeln, da bin ich bei dir, weil bisher die Leute bei der ERF und bei der IRF nicht bewiesen haben, dass sie daran interessiert sind, zu hören, was die Spieler sagen.
Und weil vor allen Dingen auch keiner offensichtlich an der Kommunikation mit dem anderen interessiert ist. Die Verbände unter sich ja dann auch mehr oder weniger ihr eigenes Süppchen kochen, aber das hat man ja auch bei den Anstoßzeiten oder Anwurfzeiten dann relativ oft das Gefühl, wird nicht über den nationalen Tellerrand oder den Tellerrand des eigenen Wettbewerbs, des eigenen Interessengebiets rübergedacht.
Ja, genau, da spielen zu sehr die eigenen Interessen die große Rolle. Da möchte man wirtschaftlich gucken, wie man das am besten hinkriegen kann. Das finde ich den falschen Ansatz. Natürlich, wir freuen uns noch, dass wir erstmal alle Spiele haben, dass man alle Spieler dann auch sehen kann bei Sky. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr positiv, eine gute Entwicklung. Aber muss man auch gucken, dass man jetzt Sky dann guckt, wenn man angenommen jetzt die Rhein-Neckar-Löwen oder Flensburg dann in der Woche spielt oder am Wochenende spielen Champions League und das dann auswärts mitspielen, sie ja wie gesagt dann meistens Samstag oder Sonntag, weil dann die Vereine, für die das am lukrativsten ist, das dort zu spielen. Und da muss man dann einfach gucken, dass man dann, wenn man Bundesliga hat, dass man sie dann entweder Mittwoch spielen lässt, wie man es ja schon gemacht hat unter anderem, dass man da auch einfach so ein bisschen die Entzerrung des Wettbewerbs dann einfach hat, dass man auch Ruhe schaffen kann und vor allen Dingen sehr, sehr wichtig ist, und das soll auch irgendwann kommen, dass man einfach die Saison verkürzt, weil sie geht von August bis Anfang Juni. Das ist schon wirklich verdammt lang, das muss man einfach so sagen, und da müssen sie dann arbeiten. Das ist auch, Andi Schmid hat es mal gesagt, ihm ist egal, ob er in 3 Tagen Rhythmus spielt, ihm ist wichtig, dass er Sommerpause hat, und das ist ein Thema, das muss, die DHBL muss es angehen, wenn sie die Liga nicht reduzieren will. Und wenn man jetzt nochmal guckt, die Champions League, die wird auch noch erweitert, die wird ab 2020, 2021 größer werden, noch aufgeblähter, und das ist natürlich für die deutsche Mannschaft sehr, sehr schlimm, weil sie dann natürlich noch mehr Spiele haben, noch mehr Belastung haben. Und dann natürlich auch mal gucken können, wie sie es überhaupt stemmen müssen, weil man müsste die Kader aufblähen, müssen viel mehr Geld in die Hand nehmen, und ob sich dann das natürlich sinnvoll ist, wirtschaftlich da mitzuspielen, ist ein anderes Thema. Und ich denke auch ganz ehrlich, die ERF und die IRF können nun den deutschen Markt dann doch nicht ganz überleben, weil Handball ist bisher immer noch ein europäisches Phänomen, und wenn irgendwann die Bundesliga sagt, wir sind nicht mehr mit dabei, wir sind raus, und dann auch Köln sagt, wir möchten das nicht mehr, weil einfach die Chance nicht mehr da ist, dass deutsche Mannschaften mit dabei sind, dann, ich denke, auch wird beim ERF mal ein Umdenken stattfinden, aber bis dahin ist es noch ein ganzer Schritt, und deswegen glaube ich nicht, dass sich daran was ändern wird in der nächsten Zukunft.
Und diesen Weg werden wir natürlich begleiten hier bei Anwurf, dem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de, werden wir ganz genau drauf gucken und natürlich auch hoffentlich nicht zu sehr über negative Auswirkungen dieser Terminflut sprechen müssen. Die vernachlässigenswerteste Ausprägung ist ja, dass auch das Tabellenbild in der HBL aktuell immer noch ein bisschen verzogen ist, weil natürlich auch unterschiedlich viele Spiele bestritten wurden. Die Flensburger an der Tabellenspitze haben erst 14 Spiele bestritten, Magdeburg 15, die Rhein-Neckar-Löwen erst 13. Also das ist alles auch noch nicht so ganz aussagekräftig, weil eben noch nicht die gleiche Anzahl an Spielen absolviert wurde. Wir bleiben dran am Thema Handball hier auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof und vielen Dank natürlich an euch für euer Interesse, fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, schreibt uns gerne einen Kommentar bei iTunes in unserem Channel dort oder schreibt uns über unsere diversen Social-Media-Kanäle hier von meinsportpodcast.de und abonniert einfach weiter fleißig unseren Feed, dann seid ihr immer in Sachen Handball auf dem Laufenden, egal ob auf unserer Webseite oder bei iTunes.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.